wenn Hassan aber sagt, dass ich lüge, dann habe ich irgendwo einen Finger in die Wunde gelegt, weil sonst wird man nicht so reagieren. Mhm. Ja, das ist wieder so eine Reaktion, die auch mal Uli Hoeneß hat, die auch mal Oliver Kahn hat. Wenn man sie erwischt bei irgendetwas, dann wehrt man sich. Der hat gelogen, weil das ist schon ein hartes Wort. Ich habe es auch gar nicht nötig, so eine Schlagzeile zu machen, weil ich habe genügend Schlagzeilen.
Vorstadtgeflüster.
Heißt unser Podcast. Schön, dass du da bist, Lothar Matthäus, und ich freue mich ganz besonders.
Ich auch.
Ja?
Ja.
Du strahlst, gell?
Ja, ja.
Also.
Noch.
Mal schauen, wie es so weitergeht. Auf alle Fälle hast du mir gerade versprochen, du hast viel Zeit mitgebracht und wir können in aller Ruhe miteinander plaudern.
Eine volle Spielzeit, 90 Minuten.
Manchmal geht es auch an die Verlängerung, ja. Das weißt du ja ziemlich gut. Ja. Und was meinst du, Lothar, wie viele sich noch freuen?
Hallo Lothar, hier ist dein ehemaliger Mitspieler Mario. Ich habe gehört, dass du einen Podcast machst. Dafür drücke ich natürlich ganz fest die Daumen und streng dich an. Und wenn du dann irgendwann mal einen Ratschlag brauchst, kannst du ja auch mal meinen Podcast hören. Dann weißt du, um was es geht. Nein, viel Spaß wünsche ich dir. Und ich werde ihn mir anhören. Liebe Grüße, dein Mario.
Ja, ich weiß, dass du viel Zeit hast und dass du dann meinen Podcast anhörst. Das ist selbstverständlich, Mario. Aber danke, dass du mir viel Glück wünschst. Ja, du bist der Profi. Wir kennen uns jetzt seit, ja, wie lange kennen wir uns schon? 35 Jahre oder was? Und sind ja nach wie vor in Kontakt. Mario und ich haben öfters mal einen Austausch. Und deswegen, ja, Mario, ich gebe mir Mühe.
Der Druck steigt, gell? Wenn man so begrüßt wird.
Mario legt die Messlatte natürlich immer sehr hoch. Vor allem auch mit seinen Sprüchen, mit seinen Aussagen, mit seinen kritischen Aussagen. Aber Mario ist ein Pfundskerl und auf ihn kann man sich immer hundertprozentig verlassen.
Wir sitzen hier, Lothar, im Jugendraum der Spielvereinigung Unterhaching. Wie würdest du den Raum beschreiben?
Ja, bayerisch auf jeden Fall. Ne? Viel Holz an den Decken. Ich habe viele Stühle gesehen. Da gibt es dann auch Mannschaftssitzungen. Hier hinten steht ein Kicker. Ja, ein paar Pokale sind auch da. Da sieht man, dass der Verein erfolgreich arbeitet, vor allem auch im Nachwuchsbereich. Das ist aber auch über die Grenzen von Unterhaching bekannt, dass man hier eine gute Nachwuchsarbeit hat. Und ja, man fühlt sich eigentlich sofort irgendwie zu Hause.
Ist das für dich so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, zurück an die Basis? Erinnert dich das so an deine Jugendzeit? War es beim 1. FC Herzogenaurach auch ähnlich?
Ja, so elegant ging es nicht zu den Herzogenaurach vor 50 Jahren. Nein, da seid ihr schon ein bisschen weiter.
Also ja, wobei elegant würde ich jetzt nicht sagen, es ist ja schon...
Familiär und urig ein bisschen. Gemütlich, ich war auch gerade drüben beim Präsidenten im Büro. Ja, das ist dann schon, waren andere Zeiten, aber wie gesagt, so einen Raum hatten wir eigentlich gar keinen. Wir hatten Umkleidekabinen, wir hatten Duschen und wir hatten Fußballplatz. Und es war ja für uns das Wichtigste, dass wir uns da austoben konnten, dass wir mit unseren Freunden trainieren oder mit den Freunden trainieren konnten und dann eben miteinander erfolgreich am Wochenende immer unsere Spiele absolvieren.
Also so einen Raum hattet ihr gar nicht, oder? Das war kleiner, ne?
Das war viel kleiner, ja. Mhm. Ja. Wir hatten 5 oder 6 Kabinen in so einem Gang. Mhm. Und die Ansprachen des Trainers waren nicht irgendwo in einem Raum, wo 20 Stühle gestanden sind, sondern das war dann in der Kabine nach dem Training. Wenn wir nicht richtig trainiert haben, dann ist er sehr, sehr böse mit uns umgegangen. Und am Wochenende bei den Spielen hast du dich halt umgezogen, hat der Trainer seine Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben, auch ein bisschen so die Position verteilt. Es war so in der C-Jugend, aber ich habe als 10-Jähriger schon in der C-Jugend gespielt, also D-Jugend, E-Jugend,
F-Jugend. Weil du so gut warst?
Ja, für den Trainer war ich gut genug, um in der ersten C-Jugend zu spielen mit 10 und war natürlich ein Upgrade, aber wir hatten gar nichts anderes. Wir hatten eine erste C-Jugend, eine zweite C-Jugend und D-Jugend und E-Jugend und F-Jugend, wie es heutzutage der Fall ist, und Bambini, die gab es in den 60er und 70er Jahren noch nicht.
Eigentlich, Lothar, müssten wir dich ja gar nicht vorstellen. Die Leute kennen dich. Die Älteren kennen dich alle noch, die Jüngeren
kennen mich auch.
Aus dem Fernsehen?
Nicht nur aus dem Fernsehen, Social Media, ne?
Social Media, genau. Bist du Influencer?
Ich nicht, aber die spielen alle FIFA und da wirst du später noch drauf kommen. Ich habe ja eine Jugendmannschaft hier ganz in der Nähe trainiert, also eine Nachwuchsmannschaft. Jugend ist schon ein bisschen übertrieben. E-Jugend angefangen, also die 8- bis 10-Jährigen in Grünwald, dann noch D-Jugend, 10 bis 12, 2,5 Jahre als Trainer dort gearbeitet und somit bist du nicht jetzt bei deiner eigenen Mannschaft eigentlich bekannt gewesen, sondern wenn wir dann am Tegernsee gespielt haben, in Rosenheim gespielt, dann sind die Kids zu mir mir gekommen und haben gesagt, dich kennen wir.
Sag ich, ja, wo haben wir dich schon mal gesehen?
Genau, woher kennt ihr denn mich? Ihr seid doch viel zu jung, um mich noch spielen gesehen zu haben. Dann sagen wir haben dich bei FIFA in unserem Team und du bist gut, haben sie gesagt. Du bist gut, ja. Dann sage ich, ja, welche Position spiele ich denn? Da habe ich mich so ein bisschen schlau gemacht, ja. Und dann sagen sie, bist im Mittelfeld, hast du gespielt und viele Tore aus der Entfernung geschossen. Und somit kennt mich natürlich auch, sagen wir mal, ja, die jüngere Generation, die mich ja nicht mehr live spielen haben sehen können, aber trotzdem durch diese ganzen Social-Media-Kanäle, durch dieses FIFA, ja, bin ich nach wie vor irgendwie auch bei den Jungs noch in aller Munde.
Also ich glaube, es gäbe nicht viele Leute in Deutschland, die man fragt, wer ist Lothar Matthäus? Und die würden sagen, kenne ich nicht. Aber meine Tochter hat deine sportliche Karriere trotzdem mal kurz zusammengefasst.
Lieber Lothar, ich bin im Oktober 13 Jahre alt geworden. Als du aufgehört hast, Fußball zu spielen, war ich also noch gar nicht auf der Welt. Aber das hat ja nichts zu sagen, bekannt bist du trotzdem. Nicht nur, weil du ständig im Fernsehen zu sehen bist, sondern weil du mal richtig gut Fußball gespielt hast. Vor allem beim FC Bayern, bei Inter Mailand und natürlich bei der Nationalmannschaft. Du warst Weltfußballer, du warst Weltsportler des Jahres, bist deutscher Rekordnationalspieler, Welt- und Europameister, UEFA-Cup-Sieger, du bist mehrfacher deutscher Meister, du bist italienischer Meister und so weiter und so fort. Ich fasse zusammen, du warst einer der erfolgreichsten Spieler der Welt. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Aber das kannst du ja gleich selbst noch alles erzählen. So, Lothar, das ist doch jetzt mal ein guter Start in den Podcast, oder? Viele Grüße, deine Lotta.
Ja, die Lotta hat sehr viel recherchiert, hat einiges natürlich vergessen. Die Kreismeisterschaft mit dem FC Herzogenaurach als Jugendliche in ihrem Alter, so mit 10 bis 14 Jahren, waren wir viermal Kreismeister mit der C-Jugend. Dann Jugendaufstieg gegen die Spielvereinigung Fürth damals von der Bezirksliga in die Bayernliga.
Lotta, also, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, wenn du jetzt alles aufzählst.
Ja, es waren jetzt viele Erfolge und die hat sie nicht recherchieren können, weil es wahrscheinlich nirgends zu finden waren. Und natürlich die anderen Erfolge, die kann man heutzutage nachschlagen, die findet man auch überall. Und da hat sie eigentlich ja, alles so angeführt, was für mich nach wie vor auch wichtig war, beziehungsweise wo ich meinen Teil dazu beitragen konnte.
Also schon die größten Erfolge, die du gefeiert hast. Ja? Wenn man jetzt alles aufzählen würde, bräuchte man noch lange.
Ja, der größte war natürlich der WM-Titel 1990, hat sie ja gesagt. Das war natürlich das, wovon du nicht mal träumen wagst, mal deutscher Meister zu werden, wenn du bei einem großen Verein wie Bayern spielst. Das ist dann jetzt nicht der ganz, ganz große Traum, aber beim ersten Mal hat sich das auch noch ganz besonders angefühlt, 1984, wo ich von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt bin. War natürlich eine besondere Meisterschaft, wie auch das erste Fußballspiel, das erste Bundesligaspiel, das erste Mal. Ja, und es waren besondere Sachen und ja, jeder Erfolg ist natürlich schön, jeder Sieg ist was Besonderes, dafür trainiert man ja, dafür gibt man alles, auch seine Freizeit. Man ist ja dann, sagen wir mal, schon gegenüber anderen ein bisschen gehandicapt, wenn man Fußball spielen will, dann ist man eben bei anderen Sachen weniger dabei, aber ich würde sagen, bei mir hat es sich wirklich gelohnt.
2000 hast du aufgehört, Fußball zu spielen. Inzwischen bist du TV-Experte. Am Wochenende warst du bei Sky in der Bundesliga. Nächsten Samstag bist du wieder im Einsatz für RTL, richtig?
Ja, richtig, genau.
Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina in Freiburg.
In Freiburg, genau.
Geht es dir manchmal so, dass du morgens aufwachst und denkst, was ist heute für ein Tag?
Ich weiß, wo ich bin, ich weiß, welcher Tag, ich weiß,
du weißt, für welchen Sender, du weißt, wann du wo sein musst.
Ich weiß alles, weil ich das alles selbst organisiere. Ich habe also keine Sekretärin, die mich irgendwo Tag für Tag irgendwo hinschickt, sondern das wird von mir terminiert. Ich weiß meine Vertragspartner und so viel ist es ja auch nicht. Früher habe ich Champions League gespielt und Bundesliga und jetzt mache ich halt RTL während der Woche und Sky am Wochenende. Also so viel hat sich nicht verändert.
Aber früher wurde alles organisiert, ne? Da musstest du dich ja um nichts kümmern und jetzt machst du alles selber.
Ich musste nur pünktlich sein, das muss ich auch. Muss ich auch jetzt. Das Spiel wartet nicht auf mich, wenn es anfängt, fängt es an. Ja. Und dann muss halt ich vor Ort sein. Aber nein, ich mache das alles selbst, weil, wie gesagt, dann weiß ich genau, was und wie und wann es abläuft und ich habe damit gar keine Probleme. Ich bin im Auto unterwegs, fahre viele lange Strecken auch, war am Wochenende mit dem Auto in Leipzig, bin am kommenden Wochenende in Freiburg auch wieder mit dem Auto. Und zwei Tage bevor ich nach Leipzig gefahren bin, war ich auch in Hoffenheim beim Europa-League-Spiel. Hoffenheim gegen Olympique Lyon, da war ich auch mit dem Auto. Und zwischendurch habe ich eben auch meine anderen Termine, vor allem auch privat. Ich habe einen 10-jährigen Sohn. Und mit
der Milan?
Der Milan, ja, spielt auch Fußball. Aber wie gesagt, mit denen ist natürlich auch... Es ist nicht anstrengend, aber es ist herausfordernd, wenn du dann morgens eben auch um 6:30 aufstehst, in die Schule fährst, abends zum Fußballtraining. Das heißt, auch das kommt noch dazu, aber ich bin zufrieden, es ist gut geregelt und ich hoffe, keiner kommt zu kurz.
Du bist ja auch gut befreundet mit Hansi Flick. Tut dir das weh, dass er nicht mehr Bundestrainer ist?
Nein, er ist ja glücklich in Barcelona.
Also, ja, jetzt. So. Aber hättest du ihn gerne, also tat dir das weh, als er diesen Abschied hatte bei der Nationalmannschaft?
Ja, es ist halt auch so ein gewisses Gesetz und es hat halt nicht funktioniert 2022 bei der Weltmeisterschaft. Ich glaube, Hansi war unzufrieden, die Spieler waren unzufrieden und dann hat man eben einen Neuanfang mit einem neuen Trainer gemacht.
Fühlt man damit so als Freund?
Ja, aber man weiß, es gehört dazu im Fußball. Man scheint nicht nur die Sonne und nach Niederlagen bist du eben als Trainer häufig in der Kritik und ja, Hansi hat sein Bestes gegeben, wie vorher beim FC Bayern, wie beim DFB, wo er überall gearbeitet hat, auch in Salzburg, wo wir kurze Zeit miteinander als Trainerteam gearbeitet haben, aber wir kennen uns schon seit 1985, 86, wo er zum FC Bayern gekommen ist und wir haben einen guten Kontakt zueinander, jetzt ein bisschen weniger, er konzentriert sich auf seine Aufgabe, aber es ist schon eine Freundschaft über knapp 40 Jahre jetzt und ich freue mich, dass ich mit einem Menschen wie Hansi Flick so eng zusammen bin, weil er ist immer ehrlich gewesen, er ist immer einer gewesen, der versucht hat, einen guten Zusammenhalt zu haben in der Familie, mit seinen Freunden und auch bei seiner Fußballmannschaft.
Ist er in Barcelona schwerer erreichbar? Hat er weniger Zeit?
Ich weiß,
Vereinstrainer ist ja nochmal was anderes.
Ich weiß, dass er weniger Zeit hat natürlich und er will auch mal Zeit für sich verbringen, nicht nur mit Barcelona. Und da möchtest du ihn auch als Freund nicht stören, weil ich ab und zu auch selbst froh bin, wenn auch mal Freunde vielleicht ein bisschen weniger anrufen, weil mein Kopf im Endeffekt vielleicht gar nicht frei dafür ist.
Mhm. Man eckt als TV-Experte auch schon mal an, gerade mit Hasan Salihamidzic. Es geht um Florian Wirtz, den Hansi Flick, sagst du, holen wollte, als er Bayern-Trainer war. Das hat Hasan nicht gefallen und er sagt, das stimmt nicht und du hast gelogen und das ist Unsinn. Wie bewertest du das?
Ja, es ist eigentlich traurig, weil Uli Hoeneß hat ja selber gesagt, dass sie sich mit Wirtz beschäftigt haben. Also im Endeffekt war das Interesse an Wirtz da. Und ich weiß es ja aus erster Hand, dass auch ein Hansi Flick unbedingt Wirtz haben wollte. Und in dem Moment war Hasan der Sportdirektor. Und dann wird es auch, es war auch gar nichts gegen Hasan, weil ich gar nichts gegen Hasan habe. Das sind halt Dinge, die ihnen vielleicht nicht passen. Dass es heißt, da Hasan hat vergessen, den Wirtz von Leverkusen oder Köln damals zum FC Bayern zu holen. Ich wollte einfach nur sagen, dass Hansi Flick immer diesen Weitblick hatte, junge Spieler früh zu erkennen. Das macht er ja jetzt in Barcelona auch. Und es war ja ein Zusammenhalt heraus, den man nicht geschrieben hat. Mhm. Es ging ja nur um Hasan, mir und Wirtz und Hansi Flick. Es war was ganz anderes. Mhm. Nämlich wir waren in einer Sendung bei Sky 90 gesessen und da war David Raum dort. Mhm. Und er hat erzählt, dass er nach 3 Bundesligaspielen, die Geschichte mache ich jetzt kurz, nach 3 Bundesligaspielen einen Anruf vom Bundestrainer bekommen hat. In dem Fall war es Hansi Flick. Und dann habe ich gesagt, Hansi Flick hat immer schon, mich hat es nicht gewundert, dass du nach 3 Bundesligaspielen, wo er in Hoffenheim gespielt hat, einen Anruf bekommen hast, weil Hansi Flick hat schon immer bei jungen Spielern früh das Talent erkannt. Und dann habe ich dieses Beispiel mit Florian Wirtz gesagt, wo er 17 Jahre plus minus war, dass Hansi Flick ihn gerne nach München geholt hätte, aber der Transfer hat nicht stattgefunden. Mhm. Null gegen Hasan, absolut nicht.
Aber Hasan hat es, glaube ich, schon persönlich genommen und hatte Hasan, das Gefühl, er hat es verpennt.
Hasan aber sagt, dass ich lüge, dann habe ich irgendwo einen Finger in die Wunde gelegt, weil sonst wird man nicht so reagieren. Mhm. Ja, das ist wieder so eine Reaktion, die auch mal Uli Hoeneß hat, die auch mal Oliver Kahn hat. Wenn man sie erwischt bei irgendetwas, dann wehrt man sich. Dann kann man auch souveräner mit dieser Sache umgehen. Also Lügen brauche ich nicht und ich habe auch nicht gelogen, weil auch mir im Nachhinein dann von Journalisten bestätigt worden ist, dass Uli Hoeneß auch irgendwann mal vor 1-2 Jahren gesagt hat, dass man sich mit Florian Wirtz beim FC Bayern beschäftigt hat.
Mhm. Das heißt, das ist bei dir auch nicht so, dass du dann am nächsten Tag denkst, Mensch, da habe ich jetzt mal was gesagt, das tut mir vielleicht leid oder das habe ich blöd ausgedrückt, dass er sich getroffen gefühlt hat?
Es war vielleicht nicht so ausgedrückt, wie ich es gerne rübergebracht hätte. Es war eigentlich ein Zeichen, dass Hansi Flick mit jungen Spielern gerne arbeitet, dass er dieses Talent früher kennt, aber eigentlich gar nichts gegen Hasan. Aber Hasan war in dieser Zeit eben der sportlich Verantwortliche und der Wechsel ist nicht zustande gekommen.
Und ihr habt jetzt auch nicht nochmal miteinander telefoniert?
Nein, ach, das ist kurzfristig und wir kennen doch die Medien, wir leben davon, von diesen Schlagzeilen. Ja, ich habe ganz sicher nicht gelogen, ich habe es vielleicht nicht so rübergebracht, wie es den Hasan gefallen hat, weil ich seinen Namen auch erwähnt habe, aber er war eben zu diesem Zeitpunkt in der sportlichen Verantwortung beim FC Bayern gestanden und der Wechsel hat eben nicht stattgefunden, beziehungsweise der Wunsch, den Hansi Flick hatte, Florian Wirtz zu verpflichten, hat sich nicht durchgesetzt.
Letzte Frage dazu. Wenn du dich in seine Lage versetzen würdest, würdest du es manchmal verstehen, dass jemand doch ein bisschen emotional reagiert, weil er sich getroffen fühlt oder angegriffen
nicht
fühlt?
Nicht mehr. Früher hätte ich wahrscheinlich auch reagiert, aber Hasan ist ja noch ein bisschen jünger wie ich. Mittlerweile ist es ein Schmunzeln bei mir. Also ich sehe ja nach wie vor auch gewisse Schlagzeilen in den Medien, wo auch nicht dementsprechend, wie es ich sehe. Und wenn dann eben jemand seine Geschichte erzählt und die stimmt nicht, dann sage ich ganz sicher nicht, der hat gelogen, weil das ist schon ein hartes Wort. Ich habe es auch gar nicht nötig, so eine Schlagzeile zu machen, weil ich habe genügend Schlagzeilen, aber es war, wie gesagt, im Endeffekt nur was Positives für Hansi Flick, dass er einfach mit jungen Leuten nicht nur umgehen kann, sondern dass er auch junge Leute entwickelt, beziehungsweise schon das Talent frühzeitig erkennt und das war eben die Geschichte mit David Rau. Und nichts gegen Hasan.
Wenn du, Lothar, Sportdirektor beim FC Bayern wärst, wie viel würdest du im Sommer für Wirtz ausgeben? Wo wäre deine Schmerzgrenze?
Ja, ich würde erstmal Musiala verpflichten, längerfristig. Mhm. Also das wäre jetzt erstmal meine erste Aufgabe. Und solange ich die Aufgabe nicht erfüllt habe, brauche ich nicht über Wirtz nachzudenken, weil ich muss ja auch wissen, was mir Musiala kostet. Aber ich würde natürlich, wenn es möglich wäre, aus Wirtschaftlichkeit, dann würde ich natürlich auch versuchen, Florian Wirtz zum FC Bayern zu holen, obwohl das natürlich das ein finanzieller Kraftakt ist, Musiala zu verlängern. Plus Wirtz wegzulocken von Leverkusen, was ja auch nicht so einfach ist, weil man, oder ich gehe davon aus, dass Florian Wirtz nicht nur beim FC Bayern auf einer Wunschliste steht, sondern eben auch bei anderen vielen großen Vereinen. Und vielleicht geht der Alonso zu Real Madrid und nimmt seinen Lieblingsspieler mit zu Real Madrid. Da gibt's ja schon eine Verbindung. Also es wird ganz sicher für den FC Bayern eine Mammutaufgabe sein, wenn man Florian Wirtz verpflichten würde, aus wirtschaftlichen Gründen und dann eben noch aus so einer gewissen Überzeugung, dass er Bayern München allen anderen Interessenten im Endeffekt den Vorzug gibt.
Also Musiala und Wirtz im Doppelpack. Du bist auch ein Musiala-Befürworter, wie man sagt. Aber jetzt hast du mir immer noch nicht die Schmerzgrenze gesagt. Was würdest du ausgeben?
Ja, die Transfersumme wird sich bei 150 Millionen belegen. Den bestimme ja ich nicht den Preis, den bestimmt ja dann der Markt und Bayer Leverkusen. Mhm. Also Bayern München alleine oder ich dann in dem Fall kann den Preis nicht bestimmen. Aber man muss ganz sicher in die Richtung von 150 Millionen rechnen, nur an Ablösesumme, dann das Gehalt und so weiter und so fort. Also da geht schon um eine Viertelmilliarde, mit der man da rechnen muss. Und diese Summen kann man sich, ja, zu meiner Zeit konnte man sich solche Summen gar nicht vorstellen. Mittlerweile ist es natürlich, ja, bei einem längerfristigen Vertrag, es waren ja auch schon bei Hernandez 180 bis 200 Millionen, also dann ist Wirtz mit dem Paket wahrscheinlich noch ein Schnäppchen, wenn man diese 180 bis 200 Millionen sieht, die der FC Bayern für Hernandez für einen 5-Jahres-Vertrag vor 4-5 Jahren ausgegeben hat.
Was da inzwischen für Summen umgehen, da staunst selbst du, ne?
Ja, staune ich selbst, ja. Mhm. Und wenn es wirtschaftlich aber bei Bayern München nicht ganz alleine machbar ist, dann hat man gute Partner, ne, mit Adidas, mit Allianz, mit Audi und die profitieren natürlich auch, wenn ein Wirtz und ein Musiala beim FC Bayern gemeinsam spielt. Vielleicht kann man von denen auch die eine oder andere Million dazu bekommen, dass man den Transfer vielleicht nicht als FC Bayern ganz alleine stemmen muss, aber das sind Dinge, die man intern klären muss. Andererseits, FC Bayern hat eine starke Mannschaft, mit Florian Wirtz vielleicht noch ein bisschen stärker, noch attraktiver, aber auch so kann der FC Bayern seine großen Ziele, die er sich ja selbst steckt, jederzeit erreichen.
Und das Marketing kommt ja noch dazu, ne? Wenn du die dann vermarkten kannst, wirst du auch den einen oder anderen Euro verdienen.
Ja, ne? Es ist heute erstmal Marketing, dann Merchandising. Mhm. Ja, das gibt ja viele Möglichkeiten, dass da eine Refinanzierung stattfindet. Und natürlich in erster Linie, FC Bayern denkt an den Erfolg. Und natürlich ist der Erfolg, oder ist der ist auch nicht garantiert, aber die Erfolgsaussichten für eine erfolgreiche Zeit, wenn man Musiala und Wirtz in einer Mannschaft hat, die sind dann schon sehr groß.
Mhm. Als Experte, als Fußballexperte, was überrascht dich mehr, dass Vincent Kompany mit Bayern so liefert, zumindest in der Bundesliga, oder dass Leverkusen und Dortmund so straucheln im Moment?
Bayern München überrascht mich gar nicht.
Mhm. Du bist davon ausgegangen, dass das so reibungslos laufen
wird? Ich war der einzige Sky-Experte, der, glaube ich, Bayern München als Meister getippt hat vor der Saison. Und es sieht ja eigentlich praktisch jetzt schon danach aus, dass sich Bayern das auch nicht mehr nehmen lässt. Auch nicht nur von der Qualität der Spiele, sondern auch wieder mit der Atmosphäre, die in diesem Verein herrscht. Das Problem ist ja nicht Kompany, dass der das so hinbekommen hat und nur als Nummer 7 als Trainer gehandelt worden ist, sondern die Art und Weise, wie Kompany das mit der Mannschaft macht, das ist ja das, was Thomas Tuchel nicht hinbekommen hat. Mhm. Ich brauche keinen Sané erzählen, wie er zu dribbeln hat. Ich brauche keinen Kane zu sagen, wie er Tore zu schießen hat. Und ich brauche keinen Kimmich zu sagen, wie er einen Steckpass spielt oder einen Chipball spielt. Das können die doch alle. Die Jungs musst du bei Laune halten, du musst sie alle mitnehmen, und ich habe das Gefühl, dass Kompany das von Anfang an gelungen ist, in offenen Ansprachen, in offener Kommunikation, und vor allem ist nichts über die Medien in die Mannschaft hineingedrungen. Er hat nicht die Schlagzeilen geliefert, die Thomas Tuchel geliefert hat. Er hat seine Spieler alle gestärkt in der Öffentlichkeit, was Thomas Tuchel nicht gemacht hat. Und das ist eben bei Thomas schlecht angekommen und kommt bei Vincent Kompany sehr gut an, dass er einfach für die Mannschaft in der Öffentlichkeit positiv ist und dass er mit den Spielern ehrlich umgeht, dass er auch keine Forderungen hat, neue Spieler zu holen, die vielleicht dann besser sind wie die alten, sondern er macht diese Spieler, die beim FC Bayern unter Vertrag sind, die macht er stark in Einzelgesprächen, in einer guten Atmosphäre, und davon profitiert eben der Club.
Thomas Tuchel war halt auch ein anderer Typ, kann man sagen. Er hatte vielleicht zu oft schlechtere Laune oder keine gute Laune, und da war die Stimmung nicht so gut.
Er hatte vielleicht andere Ansichten oder komische Ansichten, weil im Endeffekt kann ich ja drei Beispiele nennen. Ich könnte auch mehr nennen, wenn ich sage, bevor ich dann angefangen habe, dass ich eine neue Nummer 6 brauche, weil Kimmich ist nicht die Holding 6, dann hast du schon einen Kimmich verloren. Ja, dann sagst du zu Thomas Müller, ja, dann spielt er halt nicht, und es ist dann kein Müller-Spiel und so weiter und so fort. Und wenn du das dann einmal hörst, dann lachst du noch drüber, aber wenn du das jede Woche hörst, dann verlierst du auch den Thomas Müller.
Ja, dann verliert selbst ein Thomas Müller die gute Laune.
Dann verliert er, ja, eben, aber er macht zumindest gute Laune nach außen. Mhm. Ja, und dann hast du halt viele Spieler verloren. Goretzka, Alphonso Davies, alle performen jetzt wieder, ein Gnabry performt. Ja, und so Kimmich spielt wieder auf seiner Lieblingsposition. Und
also, um es deutlich zu sagen, Lothar, ist Thomas Tuchel weniger der Menschenfänger als Vincent Kompany? Da geht es ja um menschliche
aber
Dinge.
Aber da will ich Thomas Tuchel gar nicht wehtun. Ja, auf jeden Fall. Er hat nicht die Art und Weise, dass er die Spieler einfängt, auch wie Julian Nagelsmann in der Nationalmannschaft, wie Hansi Flick es gemacht hat, wie Kompany es macht. Er hat andere Fähigkeiten. Er ist ja kein schlechter Trainer, ganz sicher nicht. Aber auf seine Art und Weise, und diese Art und Weise hat nicht zum FC Bayern gepasst.
Machst du dir Sorgen um die englische Nationalmannschaft?
Nee, ich kenne die englische Nationalmannschaft erstens nicht charakterlich, aber vielleicht, und er hat ja da einen großen Namen durch den Champions League-Gewinn mit dem FC Chelsea, und er hat auch nicht tagtäglich mit den Spielern zu tun, also ganz andere Voraussetzungen. Und ich muss eins sagen, auch wenn es sich vielleicht jetzt komisch anhört, weil ich Thomas Tuchel viel kritisiert habe, aber ich wünsche ihm viel Glück mit der englischen Nationalmannschaft. Er soll auch ins Endspiel kommen bei der WM 2026 und dann gegen Deutschland verlieren.
Du bist ja nicht nur Fußballexperte, du bist auch Vater von 4 Kindern. Da gab es jetzt eine US-Wahl, da gibt es eine Regierungskrise in Deutschland. Machst du dir eigentlich Sorgen um die Zukunft auch deiner Kinder?
Aber nicht nur jetzt in den letzten 2-3 Wochen, wo diese politischen Entscheidungen gefallen sind, sondern die macht man sich immer. Man macht sich immer Sorgen, wie geht's weiter, ja, mit welcher Politik, mit welcher Farbe, dass wir im Endeffekt wieder uns auch sicherer in unserem Land fühlen. Um das geht's ja hauptsächlich. Ja, aber das ist ja nicht nur ein Problem, was wir in Deutschland haben. Das haben andere Länder auch. Und wir müssen einfach wieder versuchen, klarere, sicherere Richtlinien zu haben wie in den letzten ein, zwei Jahren. Ja, dieser Judenhass und so weiter, was jetzt in Amsterdam wieder ein Thema war. Also wie gesagt, es ist nicht nur in Deutschland.
Wurden die Juden verfolgt nach dem Fußballspiel?
Nach dem Fußballspiel verfolgt, in Berlin Attacken, wieder ein Anschlag auf den Weihnachtsmarkt geplant gewesen von einem 17-Jährigen. Also das sind schon Schlagzeilen, die uns alle schockieren und wir hoffen, dass unsere Politik unser Leben wieder mehr Sicherheit dadurch bekommt.
Bist du da optimistisch?
Ich habe immer das Gefühl, es kann nicht schlechter werden. Es ist zurzeit eine Phase, die eine gewisse Unsicherheit, wo die Bevölkerung hat, aber natürlich hoffen wir auf eine Regierung, die dann eben im Endeffekt auch rigoroser durchgreift. Also ich würde nicht sagen, das sind alles kleine Fälle, sondern wenn ich auf Menschen losgehe, dann sollte ich auch dementsprechend bestraft werden. Ja, ob das jetzt dann hängt, nicht von der Nationalität ab, sondern es geht nicht, wie Leute auf Polizisten losgehen, wie sie untereinander losgehen und werden dann im Endeffekt trotzdem freigelassen. Also im Endeffekt, würde ich sagen, die Strafen müssen verschärft werden.
Du warst früher als junger Spieler mit Gladbach im Trainingslager in Israel.
Ja.
Und du hast den Verein Maccabi Netanya trainiert. Du hast es gerade schon angesprochen, was geht und was ging in dir vor, wenn du die Bilder da gesehen hast in Israel?
Ja, traurig, aber nicht nur in Israel, sondern wir haben ja andere Bilder auch in der Ukraine. Wir haben in Südamerika Bilder, wir haben in Afrika Bilder. Also diese Bilder, die bewegen dich natürlich und es macht mich traurig. Ich habe, wie gesagt, mit Israel diese 1,5 Jahre, wo ich bei Maccabi Netanya gearbeitet habe, nur gute Erfahrungen gemacht, freundliche Menschen, auch nicht gegenüber mir irgendwie aggressiv gewesen, weil ich aus Deutschland komme. Da gibt es ja auch eine schlimme Vergangenheit und irgendwie haben sie sich auch gefreut, dass ich da war, dass ich mein Bestes für den Fußball gegeben habe. Ich bin kein Politiker, ich habe im Fußball alles gemacht. Natürlich habe ich auch Deutschland außerhalb der Grenzen vertreten und nicht nur in Israel, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und ich bin immer freundlich empfangen worden, nett empfangen worden, habe keine Aggressivität gegen mich persönlich gespürt, beziehungsweise gegen meine Nationalität. Und ich glaube, so sollte man miteinander umgehen, weil ich glaube, dass man schon trotz vieler Probleme, die aus der Vergangenheit herstammen, trotzdem in der Gegenwart lebt und sollte dann versuchen, das Beste, Möglichste daraus zu machen und nicht irgendwie Nachtragendes.
Und du hast dich in Israel auch sehr wohl gefühlt, ne, als Trainer?
Ich war jetzt nicht ein Politiker, ja, aber im Endeffekt wurde ich schon beäugt, ganz sicher, aber ich habe mich wohlgefühlt, ich habe tolle Leute kennengelernt, ja, und auch nicht nur Israelis, sondern es ist ja auch, Tel Aviv war ja oder ist ja auch international und ich kann über diese 1,5 Jahre nichts Negatives sagen, auch nichts, dass man gegen mich war als Deutscher, wo natürlich Israel diese Geschichte vor 80 Jahren hatte. Das ist natürlich immer ein Thema, aber das haben sie mir nicht merken lassen.
Mhm. Und macht dich das heute auch so ein bisschen traurig, nachdenklich?
Ja, was generell passiert auf der Welt, macht mich traurig und nachdenklich. Ja, man sollte einfach die politischen Seiten dazu auffordern, noch mehr Zusammenhalt zu geben, dass die Menschen einfach miteinander können und nicht gegeneinander gehen.
Und da hat man das Gefühl, es geht im Moment in die falsche Richtung und da muss irgendwann der Knopf umgelegt werden.
Ja, es fängt hier in Deutschland an, in kleineren Gruppen und hört dann mit Kriegen auf, wie in Israel oder in der Ukraine zurzeit stattfindet, wo wir schon jetzt seit längerer Zeit verfolgen.
Alle, mit denen ich mich unterhalten habe, sagen, der Lothar ist ein richtig guter Papa. Du hast es vor uns schon angesprochen. Dein Sohn Milan, mit dem verbringst du ganz viel Zeit. Der ist jetzt 10.
Ja.
Das ist dir sehr, sehr wichtig.
Ja, weil ich habe ja 3 ältere Kinder. Du hast vorher schon gesagt, vierfacher Vater. Die 3 Älteren, da hatte ich nicht so viel Zeit. Da war ich als Profi unterwegs für Inter Mailand, für Bayern München. War wenig zu Hause. Dann auch die Trennung in der Familie von der Mutter. Haben natürlich die Familie ein bisschen gespaltet. Dadurch weniger Kontakt zu meinen 3 älteren Kindern. Und das hole ich natürlich jetzt nach. Und die 3 Älteren sind aber auch nicht eifersüchtig oder sauer. Sie können es mittlerweile verstehen. Sie sind nämlich alle 3 über 30 und haben sie dann selbst ihre Erfahrungen gemacht und es ist immer ganz gut, wenn dann die Kinder selbst auch gewisse Erfahrungen machen, die sie vielleicht vorher nicht verstanden haben, aber so ist es und ich habe zu meinen Kindern, zu allen 4 einen super Kontakt, die Kinder untereinander auch und natürlich versuche ich so viel Zeit wie möglich mit den Kleinsten zu verbringen und das nimmt mir auch von den Älteren keiner übel.
Du hast es gerade gesagt, die haben Kontakt. Das heißt, es gibt auch mal ein Familientreffen, wo alle zusammenkommen?
Ja, freilich. Die älteste Tochter wohnt auch in München. Also es sind schon zwei meiner Kinder, die in München leben. Dann gibt es aber noch eine andere Tochter, die lebt in Salzburg. Die habe ich gestern Abend zufällig gesehen, wie ich bei Servus TV im Hangar 7 in Salzburg eine Fernsehsendung gehabt habe. Da ist die dazugekommen. Und mein anderer Sohn, der lebt in der Schweiz, also es ist nicht Übersee, sind jetzt nicht die kürzesten Distanzen, aber das sind immer noch die Möglichkeiten, dass man sich regelmäßig sehen kann.
Nutzt du die Zeit mit Milan jetzt auch bewusster? Du hast es gesagt, weil du für die Großen nicht so viel Zeit hattest und viel unterwegs warst, aber auch, weil deine Eltern so wenig Zeit für dich hatten? Ist das so eine Erfahrung, die dich auch geprägt
Zeit,
hat?
Meine Eltern hatten keine Zeit, weil sie uns über Wasser halten mussten. Mhm. Also die waren fleißig, mussten Geld verdienen. Und das haben sie gemacht von morgens 5, 6 bis abends um 8. Die haben eigentlich nur gearbeitet, entweder in der Fabrik oder eben dann auch zu Hause, ob es dann der Garten war, ob es dann gewisse Arbeiten waren an der Wohnung oder dann später am Haus. Also wir waren sehr, sehr fleißig und natürlich bist du dann ab und zu ein bisschen zu kurz gekommen. Andererseits verstehe ich es natürlich auch im Nachhinein, dass meine Eltern vielleicht mich nicht morgens zur Schule gefahren haben und dann bei den Hausaufgaben 2 Stunden betreut haben, sondern hatten sie keine Zeit, weil sie Geld verdienen mussten, dass wir uns das Nötigste leisten konnten. Hat eigentlich damit nichts zu tun, sondern eher mit meinen 3 Kindern, wo ich weniger Zeit hatte. Mhm. Und ich finde es jetzt schön, mit Milan habe ich nicht nur einen 10-jährigen Sohn, sondern ja, wir haben tolle Gespräche. Er spricht auch gerne über Fußball, er spielt ja auch selbst Fußball und erzählt mir schon über taktische Sachen, die jetzt ein neuer Trainer mit der Mannschaft übt und so weiter. Also haben wir schon mal da, würde ich sagen, ein Interesse, wo wir mit Begeisterung dabei sind.
Dein Vater war Hausmeister bei Puma in Herzogenaurach und du hast gerade schon gesagt, du kommst aus einfachen Verhältnissen. Ist es da vielleicht sogar leichter, einen gewissen Biss und Ehrgeiz zu entwickeln, als wenn man alles schon hat?
Ja, ich muss mich durchsetzen. Okay, wer hatte schon in den 60er Jahren alles? Es ist jetzt ein bisschen
vielleicht
anders.
Mehr als ihr? Ja?
Ein bisschen mehr, ganz sicher gab es den einen oder anderen, aber in meinem Freundeskreis, die Eltern waren alles fleißige Arbeiter. Mein Vater hat Schreiner gelernt, dann ist er Hausmeister bei Puma geworden und wie gesagt, er hat morgen die Fabrik, das Tor aufgesperrt, es war so um 5, 6 und abends um 5, 6 hat er das wieder zugemacht und dann hat er den ganzen Tag eigentlich in der Fabrik verbracht. Ich habe ihn aber trotzdem gesehen, weil die Fabrik, wir haben direkt neben der Fabrik gewohnt und so konnte ich auch tagsüber mal bei Puma vorbeischauen und war von Anfang an eigentlich auch sehr nah dadurch am Fußball dran, weil da sind Fußballschuhe hergestellt worden. Das war alles made in Herzogenaurach. Da hat es kein made in Germany gegeben, auch kein made in China, sondern alles made in Herzogenaurach und das ist alles produziert worden in der Fabrik, wo ich nebendran gewohnt habe. Somit sehr früh mit Fußball in Kontakt, mit dem Fußball in Kontakt getreten und natürlich war es für mich keine einfache Zeit, erstens mal, aber es war eine Zeit, die spannend war, weil ich habe einen Bruder, der ist 4 Jahre älter.
Und der Wolfgang?
Der Wolfgang, genau. Und was der konnte oder was der wollte oder was er durfte, das wollte ich natürlich auch, ja. Und er war halt 16 und jetzt sage ich was man eigentlich gar nicht sagen soll. Und wenn der dann Bier getrunken hat, dann wollte ich natürlich mit 12 auch einen Schluck Bier trinken, ja. Also und das war dann immer, ich war dann immer mit Älteren zusammen und das hat mich dann, da musste ich mich durchsetzen. Ich habe es auch vorher erzählt, mit 10 Jahren schon gegen 14-Jährige in der Schülermannschaft gespielt. Also 2 Köpfe kleiner, ja, 3, 4 Jahre jünger. 20 Kilo weniger, aber trotzdem habe ich mich durchgesetzt und das hat mir dann später auch in meiner Karriere geholfen.
Dein Bruder lebt noch in Herzogenaurach?
Lebt noch in Herzogenaurach, ja. Mhm. Hat auch bei Puma gearbeitet, über 40 Jahre, zwar Fliesenleger gelernt, Handwerksberuf, wie die ganze Familie. Mein Vater, wie gesagt, Schreiner, mein Bruder Fliesenleger, ich Raumausstatter, so eine Art Innenarchitekt, wo aber Tapezieren dazugehört hat, Dekoration, Teppichboden verlegen und das alte Polstern, das kennt man heutzutage gar nicht mehr. Das war so mein Wunsch, diesen Beruf zu erlernen. Ich habe dann auch die Lehre abgeschlossen mit 18 Jahren. Und bin dann zu Borussia Mönchengladbach gegangen.
Bist du ab und zu noch zu Hause, also in der Heimat, wenn dein Bruder da noch wohnt? Hast du da noch Freunde? Gibt es da noch Leute, die du kennst?
Ja, die kennen mich alle und ich kenne auch noch viele. Ja, ab und zu bin ich da. Vor allem, wenn ich Auswärtsspiele habe mit Sky am Wochenende, die in Frankfurt stattfinden. Da fahre ich dann nämlich mit dem Auto an Herzogenaurach vorbei, besuche meine Eltern, die beide leider verstorben sind vor 4 Jahren, am Grab, rufe vorher meinen Bruder an, dass wir uns treffen. Dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, ist der zweite Vorsitzende von meinem ehemaligen Verein, mit dem ich in der Schülermannschaft zusammengespielt habe, der Klaus Bauer, ist dann auch so eine Anlaufstation. Dann schaue ich mal bei Puma vorbei, ob sie neue Schuhe für mich haben.
Die freuen sich bestimmt immer,
ja,
gell?
Ja, es ist nach wie vor so, schon irgendwie so eine Art Familie, aber natürlich nicht tagtäglich, sondern eher, ich würde sagen, im 6-8-Wochen-Rhythmus. Aber ich glaube, das langt. Mein Bruder hat sein Leben, er lebt anders wie ich. Er ist weniger im Flieger unterwegs, er ist weniger im Fußballstadion, er ist zufrieden in Herzogenaurach und lebt eigentlich so ein bisschen mehr das Leben, das meine Eltern gelebt haben. Hat seinen Garten, hat sein Häuschen, hat seine Ruhe jetzt mit 67 Jahren, genießt sein Leben mit seiner Familie, hat auch Kinder und Enkelkinder und ein ganz anderes Leben wie ich. Und ich bin halt viel unterwegs. Er kann mit meinem Leben wahrscheinlich wenig anfangen und ich mit seinem, aber trotzdem ist keiner auf dem anderen irgendwie böse oder eifersüchtig oder würde gerne tauschen. Ich glaube, wir sind beide mit unserem Leben zufrieden.
Zwei gute Freunde hast du in diesem Jahr verloren, Franz Beckenbauer und kurz darauf Andi Bremer. Andi hätte letzte Woche seinen 64. Geburtstag gefeiert. Wie sehr fehlen die dir?
Ja, schon sehr. Ich würde nicht sagen Freunde, der eine war so ein zweiter Vater für mich, Franz Beckenbauer, und Andi war wie ein Bruder für mich. Mhm. Also wir waren nicht jetzt befreundet allein, das war schon tiefer, intensiver.
Noch mehr als Freunde?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade mit Andi, fange ich mal beim Andi an, beim Jüngeren, war es halt so, dass wir gerade über viele Jahre immer das Zimmer geteilt haben, wo wir gespielt haben. Ob es in der Nationalmannschaft war, ob es dann bei Bayern München war, ob es dann bei Inter Mailand war. Also ich habe mit Andi mehr Zeit verbracht wie mit meiner damaligen Ehefrau. Und Übernachtungen gehabt, Trainingslager vor dem Spiel, Trainingslager in der Vorbereitung, 3-4 Wochen in Italien, Weltmeisterschaft, 6-7 Wochen zusammen, ein Doppelzimmer. Ja, da erfährt man schon viel voneinander. Da gibt es keine Geheimnisse. Da ist alles offen angesprochen worden. Und nicht, weil man es muss, sondern weil es sich einfach so ergeben hat. Und deswegen ist es natürlich schon sehr traurig, wenn irgendwie jemand von dir geht und wenn sie dann eben noch so nahe stehen wie Franz und Andi, dann ist es schon, es tut weh, es tut nach wie vor weh. Und du hast es gerade richtig gesagt, Andi wäre am letzten Samstag 64 geworden. Ich war noch am Freitagabend mit seiner Lebensgefährtin, mit der Susanne, zusammengesessen. Heidi Beckenbauer war dabei, die sich mittlerweile sehr gut angefreundet haben. Dann waren Andis Eltern aus Hamburg hingekommen mit der Schwester. Und wir waren beim Italiener essen und haben auf Andi angestoßen. Es konnte nicht am Samstag sein, weil ich am Samstag arbeiten musste. Deswegen haben wir das am Freitagabend gemacht. Und es war irgendwie ein komischer Moment, aber dann haben wir das gemacht, was Andi auch ab und zu gern mit mir gemacht hat, mal ein Gläschen getrunken und dann haben wir über Andi erzählt, dann sind wieder Dinge auf den Tisch gekommen, die ich von ihm nicht wusste, das habe ich an dem Abend erfahren, dann habe ich wieder Dinge erzählt, wo der Vater gesagt hat, das wusste ich gar nicht, das hat Andi gar nicht gesagt und so ist es eigentlich dann aus der Traurigkeit, aus der Nachdenklichkeit, aus der Trauer, ist dann eigentlich doch noch ein eigentlich lustiger Abend geworden und ich glaube, das ist dann auch im Sinne von Andi gewesen und ähnlich ja beim Franz hat mich ja im Endeffekt zu dem gemacht, was ich dann irgendwie geworden bin, durch sein Vertrauen zu mir, nicht nur zum Nationalspieler, zum Stammspieler gemacht, sondern dann auch später noch zum Kapitän, zu seiner Vertrauensperson. Er hat mich in seine ganzen Ideen mitgenommen. Wir haben uns dann auch privat getroffen. Wir sind Ski gefahren miteinander, ob das in Kitzbühel war, ob das in Oberdauern war. Wir haben uns privat zum Essen getroffen mit den Familien. Also das war dann schon nicht mehr Kapitän und Trainer, sondern gute Freunde. Kann keiner trennen und muss sagen, mit Franz habe ich so tolle Gespräche geführt während der Zeit, wo er als Trainer, als Teamchef gearbeitet hat, aber speziell auch danach und wir hatten eigentlich regelmäßig Kontakt bis auf die letzten Monate, wo er einfach nicht mehr in der Lage war, was am Telefon zu verstehen. Dann auch für 5 Minuten bin ich häufig nach Salzburg gefahren, nur um ihn mal kurz zu sehen und es war Anfang des Jahres, das war wirklich eine meiner schlimmsten Zeiten, weil wirklich 2 Menschen von uns gegangen sind, mit denen ich so viel erlebt habe und wo wir uns so unterstützt haben und wo wir auch viel Vertrauen uns gegenseitig geschenkt haben.
Was würdest du Franz Beckenbauer jetzt sagen, wenn du noch mal Gelegenheit hättest?
Ich würde sagen, der Franz wird es einfach verstehen, wenn ich sage, danke für alles, was du für mich gemacht hast.
Da sieht man, der Lautsprecher Lothar Matthäus, der starke Lothar Matthäus
kann auch
Tränen in den Augen haben.
Ja, es hängt nach wie vor nach. Es ist noch nicht so lange her. Und ich weiß ja, was wir für Zeiten erlebt haben und auch was wir, wie und vor allem wie er mir geholfen hat. Es hat mir nicht immer jeder immer vertraut, aber Franz hat mir immer vertraut. Er hat mich zwar auch im Arsch getreten. Und deswegen, wie gesagt, so eine Vaterfigur, der dich im Arm genommen hat, wenn du die Hilfe und die Liebe gebraucht hast, der dir aber auch mal die Leviten gelesen hat. Mhm.
Du hast jetzt Tränen in den Augen, das zeugt auch davon, dass das nicht einfach nur Worte sind, sondern dass du auch noch sehr ergriffen bist und dass das wirklich tolle Menschen waren für dich, ne?
Ja, ganz wichtig. Nicht nur tolle Menschen für mich, sondern vor allem sehr, sehr wichtig auch für meine persönliche Entwicklung.
Mhm. Und so kurz aufeinander drauf, ich lasse dich gleich in Ruhe, ja, aber das ist ja ein wichtiges Thema in deinem Leben gewesen. Ja. So kurz aufeinanderfolgend ist schon heftig, ne?
Du hast das war heftig, gesagt. Ja. Beim Franz hat sich ja so ein bisschen, ja, hat man schon das Gespür gehabt. Es ist zwar dann auch wieder zu schnell gegangen, aber ja, ich habe es ja mitbekommen in den letzten 2 Jahren, wo Franz noch am Leben war, dass sein Zustand immer schlechter geworden ist. Waren natürlich viele Schicksalsschläge dabei, sowohl körperlich, aber auch für den Kopf. Ne? Der Tod seines Sohnes Stefan, glaube ich, mit 46 an Krebs gestorben. Dann seine Herzoperation, die Reha, wo er immer nach Heidelberg musste, wo mich dann aus dem Auto angerufen hat und so weiter. Also wir hatten ja auch in dieser Zeit Kontakt und da hast du gemerkt, es wird immer ein bisschen weniger, die Batterie lässt nach und es war dann natürlich auch überraschend, aber irgendwo warst du beim Franz so ein bisschen mehr vorbereitet als beim Andi. Und Andi habe ich morgens einen Anruf bekommen um 7:30 im Treppenhaus, wo ich Milan, wo wir runter in die Tiefgarage gegangen sind und da ruft mich jemand an und sagt, hast du es gehört, der Andi Brehm ist gestorben. Ich habe gedacht, das ist ein schlechter Witz. Mhm. Ja, das hat sich ja, ich habe mit Andi den Tagen vorher doch zusammengesessen und da hast du gar nicht gemerkt, dass irgendwas sein hätte können. Also das kam wirklich so überraschend, ging nicht. Dann habe ich Rudi Völler angerufen, auch morgens. Und dann hat Rudi eine halbe Stunde später auch zurückgerufen, weil ich sage, hast du irgendwas gehört? Nein, ich habe auch nichts gehört, ich hatte auch nichts gehört. Und dann ruft er mich eine halbe Stunde später zurück und hat gesagt, ja Lothar, stimmt, Andi ist leider in der letzten Nacht gestorben. Und dann haben wir am Telefon losgeheult. Es waren Momente, die man nicht braucht, aber die einfach zum Leben dazugehören, leider.
Dieses plötzliche, nicht nochmal miteinander sprechen zu können und nicht Abschied zu nehmen, ist, glaube ich, das Schlimmste dabei, ne?
Ja, vor allem das, was wir ja alles so erlebt haben. Mhm. Ne? Deswegen sage ich ja, also Freunde, wunderschön. Mhm. Ja, aber das war mehr wie Freundschaft. Mehr. Das war wirklich so Familie, ein Gefühl der Familie. Wir haben uns ja auch häufig gemeinsam getroffen, auch mit Rudi. Das war immer so, Rudi, Andi und ich, wo wir den Franz besucht haben in Salzburg, wie es in den letzten Jahren nicht so gut gegangen ist. Rudi aus Düsseldorf gekommen, eingeflogen nach Salzburg. Ich und mit Andi mit dem Auto von München reingefahren, um mit Franz ein Bierchen zu trinken. Er hat zwar Alkoholfreies getrunken, weil er durfte ja auch kein Alkohol mehr trinken. Und Franz hast du auch gemerkt, nicht gleich von Anfang an, aber dann so nach einer Viertelstunde, halben Stunde, wie er sich freut, ja, wo er wieder gelacht hat, wo er versucht hat, wieder so die Geschichten zu erzählen und so weiter. Das war alles so emotional und ich denke häufig daran und ich glaube nicht nur ich, sondern auch Rudi, diese Momente, wo wir dann so auch in so einer kleinen Gruppe erlebt haben, weil für Franz war es, glaube ich, besser, in kleinen Gruppen mit Menschen zusammen zu sein, wo er noch alles einordnen konnte, als wenn er von 200 Leuten Anführungszeichen überfallen worden ist. Mhm. Ja, das wollte er gar nicht. Das hat er auch gar nicht mehr so vielleicht registrieren können. Und ich glaube, diese Besuche haben uns allen gut getan, dass wir den Franz sehen, auch wenn wir ihn lieber in einer anderen körperlichen Verfassung gesehen hätten. Und vor allem hast du gemerkt, dass der Franz irgendwo dann ja Minute für Minute mehr aufgedaut ist und irgendwo so dann wieder so ein bisschen auch Stabilität uns gezeigt hat. Aber wie gesagt, es traurige Momente, aber wir hatten eine wunderschöne Zeit, wir hatten eine erfolgreiche Zeit und ich hoffe, dass sie irgendwo da angekommen sind, wo sie hingehören, nämlich im Himmel. Mhm. Und
aber schön, dass es die Erinnerung gibt und das tröstet ja vielleicht auch ein bisschen, dass man noch so viel Zeit miteinander verbracht hat.
Ich glaube, dass Jahre, auch, ne? Vor allem wir dann in den letzten eineinhalb Jahren wirklich versucht haben, so häufig wie möglich gerade bei Franz irgendwie in der Nähe zu sein.
Was war deine letzte Begegnung mit Franz Beckenbauer?
Eine längere war etwa 7-8 Monate bevor er gestorben ist. Da haben wir uns in Oberdauern getroffen. Da ist er extra mit seiner Frau, mit der Heidi, von Salzburg nach Oberdauern reingefahren. Und da waren wir dann einen Tag zusammengesessen eigentlich. Haben wir da versucht, nicht jetzt 24 Stunden, sondern zum Mittagessen, zum Abendessen. Und da ging es ihnen auch schon nicht gut, aber ihn zu sehen, das war immer für mich was Besonderes. Ja. Einen Mann zu sehen, der so viel erreicht hat, der so viel für Deutschland gemacht hat, ja. Nicht nur sportlich, sondern auch, wie er zu den Menschen war, wie er mit den Menschen umgegangen ist, wie er die Fans respektiert hat. Er hat sich immer Zeit genommen für die und ich habe von Franz da in dieser Richtung sehr viel gelernt und ist auch in dieser Richtung ein Vorbild.
Und verbunden hat euch immer der WM-Titel 1990, ne? Das war
ja, das sportlich ist
gesehen sportlich. Ein Highlight, was man nicht...
Ja, ich sage es jetzt mal, auch wenn alle natürlich ihren Teil dazu beigetragen haben. Ich war der Kapitän, der Franz war der Teamchef und der Andi hat das Elfmeter-Tor gemacht und Rudi Völler ist gefoult worden. Ja, also war ja im Endeffekt auch, ich habe den Pass auf Rudi gespielt, der Rudi ist gefoult worden und der Andi hat den Elfmeter verwandelt und draußen war eben derjenige stand, Gottvater würde ich sagen, für den Erfolg. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass wegen uns drei jetzt der WM-Titel gewonnen worden ist, sondern da es war ja sowieso auch wieder so ein Meisterstück von Franz, dass er auch da schon, und da haben wir ja vorher auch drüber gesprochen, diese Fähigkeit zu haben, eine Mannschaft zu fangen, alle 22 Spieler, auch wenn 11 enttäuscht waren, weil sie nicht gespielt haben, aber die waren die wichtigsten Spieler für uns. Ein Olaf Thon, wenn ich daran denke, dass er im Halbfinale für mich der beste Spieler war gegen England und dann ohne ein Problem zu machen im Endspiel keine einzige Minute gespielt hat. Ein Paul Steiner, der mit 34 Jahren keine einzige Minute gespielt hat im ganzen Turnier, aber trotzdem für gute Atmosphäre gesorgt hat. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, wo ich sagen könnte, es hätte auch anders laufen können. Aber der Franz ist mit diesen Spielern wie generell mit den Menschen immer offen und ehrlich umgegangen auf seine Art und Weise. Und ich glaube, das war ja der größte Trumpf, den wir bei dieser Weltmeisterschaft gehabt haben, weil ich habe andere Weltmeisterschaften auch vorher schon miterlebt, wo wir auch sehr weit gekommen sind. Aber vielleicht war es dieser Zusammenhalt, der vorher nie so war wie 1990 und man könnte jetzt dann weiter spielen, auch 2014 war ein guter Zusammenhalt bei der Weltmeisterschaft, wo sie dann auch, sagen wir mal, den letzten Schritt in die richtige Richtung gemacht haben und daran sieht man eben, wie wichtig ist, dass der Trainer, aber auch selbst die Mannschaft untereinander gewisse Regeln aufstellt, die eingehalten werden müssen, um den Erfolg nicht zu gefährden.
Also es war ein trauriger Jahresbeginn. Hast du selber mal übers Alter, über das Leben nachgedacht, über den Tod nachgedacht?
Nein. Das lasse ich gar nicht dran. Erstens mal sehe ich keine Zeichen dafür, aber es kann morgen passieren. Darauf muss jeder eigentlich vorbereitet sein. Muss ja nicht irgendwie ein gesundheitliches Problem sein, sondern es gibt ja auch einen Straßenverkehr. Ich bin viel im Flugzeug unterwegs, also das kann eigentlich jederzeit passieren. Aber darüber denke ich nicht nach. Ich sehe die positiven Dinge im Leben. Ich bin zurzeit kerngesund, ich fühle mich wohl. Ich habe eine gesunde Familie, ich habe einen guten Kontakt zu der Familie, ich bin mit mir im Reinen, ich habe gute Jobs, ich habe Spaß an der Arbeit. Ja, und viele Menschen würden sich so ein Leben wünschen. Ich hab's und darauf bin ich stolz und ich versuche einfach positiv zu denken, auch wenn nicht alles immer positiv ist, aber man muss eben nicht die Probleme sehen, sondern man muss Lösungen finden. Die Lösungen habe ich meistens gefunden, auch in Zeiten, wo es mir nicht unbedingt top gegangen ist.
Also du bist ein Optimist, ja?
Ich bin optimistisch. Ich war auch nach meinen schweren Verletzungen optimistisch, wo ich ja auch in meiner Karriere, sagen wir mal, 13 Operationen hatte. 3 davon sehr schwierig. 2-mal die Achillessehne operiert worden, 1-mal das Kreuzband. Das waren sozusagen in den 90er Jahren eigentlich immer so 50-50 Möglichkeiten. Geht die Karriere weiter oder muss man einen Invaliditätsantrag stellen? Und ich habe es auch vielleicht durchs positive Denken immer hinbekommen und auch sehr schnell hinbekommen, dass ich wieder auf dem Platz so gestanden bin, wie eigentlich vor meiner Verletzung.
Vorstadtgeflüster.